Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Biz and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
und Ulrich Reitz in Köln.
Heute zu Gast Georg Kofler, Medienpionier, Investor und bekannt aus der Höhle der Löwen der Kollegen von Vox. Herr Kofler, wir freuen uns sehr, dass Sie Zeit haben. Herzlich willkommen.
Hallo, Herr Dr. Kofler.
Hallo.
Herr Kofler, Sie haben ja Medien geprägt und auch weltweit dann investiert. Was motiviert Sie heute noch am meisten?
Das Gleiche, was mich vor 30 Jahren motiviert hat. Neugierde, Abenteuerlust, neue Wege ausprobieren, Risiken eingehen. Nicht Risiken vermeiden, Risiken eingehen. Ich bevorzuge es, in Unsicherheit zu leben, als mich in Sicherheit zu langweilen.
Jetzt ist das ja mit Europa, mit der Politik, auch in Berlin, so eine Sache. Viele sagen, das ist riskant für die wirtschaftliche Erholung in Deutschland, weil die Bürokratie so überbordend ist und die Rahmenbedingungen so ungünstig, hört man immer. Wie finden Sie es denn? Wie sind Sie zufrieden mit der Politik in Berlin und in Brüssel?
Ich bin ein konstruktiver Mensch und ein optimistischer Mensch, aber ich muss Ihnen sagen, dass ich jetzt doch ziemlich frustriert bin, denn ich habe meine Doktorarbeit über das Europäische Parlament geschrieben. Aus Anlass der ersten Direktwahlen zum Europäischen Parlament im fernen Jahre 1979. Also ich habe ein Europa erlebt, das im Aufbruch war, ein Europa, das marktwirtschaftlich offen war, ein Europa, das im Geiste von Liberalisierung tätig war und das Ganze als ein großes Abenteuer, also habe ich jedenfalls so gespürt, ja, also freie Dienstleistungen grenzüberschreitend, Geschäfte grenzüberschreitend, Reisen grenzüberschreitend, ja, also Regelungen, die Chancen eröffnen und nicht Chancen vermeiden. Und ich habe das in meiner Zeit hier im Privatfernsehen als ProSieben-Chef auch öfter erlebt, dass Europa eine positive, eine liberalisierende Antwort war. Als es zum Beispiel um die Einführung von Unterbrecherwerbung ging, im Privatfernsehen war er in Deutschland verboten. Teleshopping war in Deutschland verboten. Es gab danach eine europäische Regelung, die das ermöglicht hat. Und einige Dinge mehr. Also ich habe dann in diesen 80er, 90er Jahren, dass Europa immer als eher liberalisierende Kraft wahrgenommen. Und jetzt muss ich es als eine bremsende, als eine überregulierende Kraft wahrnehmen, als eine interventionistische Kraft. Ja? Ich sehe nicht mehr das Europa der Chance, sondern das Europa der Risikovermeidung. Ein Europa, das immer mehr in den Interventionismus driftet und ein Europa, das immer für mich schon bedenklich in Richtung Staatswirtschaft schlittert, weg von der Marktwirtschaft. Und das ist deswegen bedenklich, weil Staatswirtschaft auf der ganzen Welt gescheitert ist und den Wohlstand und Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit behindert und nicht ermöglicht.
Wie kann Europa sich denn disrupten? Wie kann man das Ruder wieder umwerfen? Weil hier in Amerika, wo ich bin, sieht man viele bedenkliche Entwicklungen politisch und wirtschaftlich. Und aus der hiesigen Perspektive sehe ich großes Potenzial für Europa, sehr viele Pfründe, mit denen es aufwarten kann. Wie kann man das wieder beleben?
Ach, ich sehe Amerika viel positiver als Sie wahrscheinlich, so wie Sie Europa positiver sehen als ich. Nein, ich sehe in den USA viel Aufbruchsstimmung auf und viele wirtschaftliche Chancen, die wir in Europa nicht haben, weil wir zum Beispiel nicht mal es hingekriegt haben, einen europäischen Kapitalmarkt zu bekommen. Ja, wir haben immer noch den Binnenmarkt nicht vollendet. Wir haben innerhalb von Europa viel mehr Handelshemmnisse als zwischen Amerika und Europa. Und die einzige Disruption, die Sie ansprechen, ist eine mentale Disruption. Ja? Wir müssen mehr Kapitalismus wagen, um es blunt zu sagen. Ja? Wir müssen mehr Glauben an den Markt haben. Wir müssen den Unternehmern mehr Freiheit und mehr Eigenverantwortung hier einräumen. Wir müssen, und das geht nur disruptionmäßig, ja, weniger Steuern, weniger Regelungen, auch eine Arbeitsmarktreform und das alles mit einem gewissen Tempo. Die einzige politische Disruption, die ich im Moment sehe, findet in Argentinien statt. Jetzt auch noch verstärkt durch den überwältigenden Wahlsieg von Milei. Sowas braucht Europa.
Ja, mit Amerika, das ist ja so eine Sache. So ganz frei von Staatskapitalismus sind wir ja jetzt hier auch nicht. Und man könnte argumentieren, dass Donald Trump das vorantreibt mit erzwungenen Staatsbeteiligungen, zum Beispiel an großen Unternehmen wie Intel. Andere weitere, vor allen Dingen im Rüstungsbereich, sind angekündigt. Wir haben hier Shutdown, aber für Argentinien kann Donald Trump dann 40 Milliarden Dollar locker machen. Also die Regierung mischt sich ja hier immer mehr in die Wirtschaft ein. So ganz frei ist das ja hier auch nicht. Für große Unternehmer ist es vielleicht schön, die sich gut stehen mit der Regierung, aber ganz freie marktwirtschaftliche Prinzipien sehe ich hier auch beeinträchtigt.
Ja, das mag sein. Auch das Thema Protektionismus und Zölle widerspricht der Lehre der freien Marktwirtschaft. Aber trotzdem ist in den USA das kapitalistische Denken noch viel mehr verbreitet. Ich glaube, dass diese Eingriffe, die Sie jetzt beschrieben haben, doch eher businessmäßig sinnvoll sind oder industriefreundlich sind und nicht die Industrie wegregulieren wollen. Ich glaube, das wird auch dazu führen, dass in den USA wir deutlich mehr Wachstum haben, deutlich mehr Wettbewerbsfähigkeit, sieht man ja schon jetzt, als in Europa. Und das, was ich von den Regierungen in Europa erwarte oder fordere, ist ja nicht, dass sie sich gar nicht mehr um die Wirtschaft kümmern. Aber sie müssen die Wege eröffnen für unternehmerisches Handeln. Sie müssen vor allem das vollenden, was in Europa mal angedacht war, nämlich, dass wir einen großen Heimatmarkt haben, ja, so wie die USA ihn haben. Und diese Aufgabe ist natürlich schwierig, weil so viele nationale Interessen und kulturelle Differenzen zu überwinden sind, das wissen wir alle. Wenn wir diese Fragmentierung Europas nicht aufzuheben imstande sind, ja, dann wird Europa im Wettbewerb zwischen China und den USA keine Rolle mehr spielen.
Aber glauben Sie, dass das so kommt, dass man Europa so reformiert, dass es dass es runterläuft?
Also wissen Sie, ich hoffe es, Herr Reit, ich hoffe es, weil mittlerweile doch viele verstanden haben, spätestens nach jetzt der militärischen Bedrohung von Russland aus, ja, dass wir in Europa nur gemeinsam stark sein können, dass wir diese Abhängigkeiten von China, früher von Russland mit Gas und so und auch von den USA nur überwinden können, ja, wenn wir selber stark sind und wenn wir selber eine gewisse Größe haben. Wir sprechen zwar immer, dass wir einen großen Markt haben von 500 Konsumenten. Aber den gibt es nicht. Den gibt es theoretisch, jawohl, aber den gibt es in der Praxis nicht, weil Sie so viele Hürden überwinden müssen, wenn Sie diesen Markt als Unternehmer bearbeiten wollen. Ich kann Ihnen das sagen, als Fernsehunternehmer mit ProSieben wollte ich natürlich einen Sender in Frankreich machen, einen in Italien, einen in London. Ja, das ging alles nicht. Das geht auch heute noch so schwer. Ja? Im Teleshopping habe ich es geschafft. Da habe ich in zwei Jahren einen Teleshopping-Sender in Deutschland, ging es schon, dann einen in Rom, einen in Brüssel, holländisch und französisch, und einen in London auf Englisch gemacht. Ja. Aber ich muss Ihnen sagen, das ist schon eine große Überwindung. Die amerikanischen Kollegen von HSN oder QVC, ja, die haben einen Sender gemacht mit einer Brand, mit einem Angebot und hatten 200 Millionen, 250 Millionen potenzielle Konsumenten. Und in Europa ist das so viel schwieriger. Und wenn wir jetzt einfach mal nur so zwei Kernelemente hervornehmen, die wichtig sind für unser modernes Leben, also alle Arten von Telekommunikation und digitalem Austausch, ja, Hey, da hast du in Europa, ich weiß nicht, 27 Telekom-Gesellschaften, unterschiedliche Standards, unterschiedliche Regelungen. Ich habe sie im Fernsehen auch erlebt. Mediengesetze, die sind in Italien anders als in Frankreich oder in Deutschland. In der Telekommunikation dasselbe. Und das andere ist natürlich der Kapitalmarkt. Ich bin ja mit ProSieben an die Börse gegangen, an die Deutsche, mit Premiere an die Börse. Ich habe Roadshows gemacht durch Europa. Ich glaube, ich weiß, wovon ich rede. Es ist alles so unterschiedlich. Und wenn Sie heute den Christian Sewing hören von der Deutschen Bank, der ist ja ein diplomatischer und ein höflicher Mann, aber der sagt natürlich auch: Mensch, es ist wirklich 5 vor 12. Wir müssen diese europäische Kapitalmarktunion schaffen. Wir brauchen europäische große Banken. Wir brauchen eine große Börse. Sonst haben wir keine Wettbewerbschance.
Investieren Sie deshalb in Argentinien zum Beispiel, weil das nicht Europa ist?
Ja, wissen Sie, ich investiere überall da, wo ich das Gefühl habe, dass ich als Investor willkommen bin, ja, und dass ich ein positives Abenteuer erleben kann. Ja, ich müsste ja nicht investieren. Ja, ich könnte das aufs Sparbuch tragen. Aber wissen Sie, ich finde, ich habe ja eine gewisse Lebensfreude, und für mich sind Risiken eingehen gehören zu den Elixieren des Lebens. Das macht das Leben spannend und abwechslungsreich. Und in Argentinien verfolge ich das eben seit 1,5 Jahren, seit ich da Milei entdeckt habe, ja, und dann über ihn gelesen habe, von ihm gelesen habe. Und ich sehe da eine Aufbruchstimmung. Das erinnert mich an die Zeiten, wie sie des Privatfernsehens, wo auch alle gesagt haben: Ach, das kann ja nicht gehen, und Satellitenfernsehen, ach, wer wird sich denn da schon so eine Satellitenschüssel aufs Dach stellen? Ich finde, im Leben sind Aufbruchssituationen, ja, wo Neues entsteht, wo ungewöhnliche Dinge entstehen, wo Entwicklungen stattfinden, die man spürt, ja, aber die nicht so genau zu prognostizieren sind. Überall da gehe ich hin, weil mir das Spaß macht und weil ich finde, das ist ein spannendes Leben. Und in Argentinien ist für mich quasi mein Start-up als Land sozusagen, ja. Also eins, das durch sozialistische Misswirtschaft in die Armut gewirtschaftet wurde, als ehemals reiches Land. Also ein Modell, das definitiv nicht funktioniert hat, so wie ich eine Firma übernehme, kurz vor der Insolvenz, wo ich sage: Okay, also das Geschäftsmodell von vorher, das hat leider in die Insolvenz geführt. Jetzt muss ich ein neues haben. Jetzt muss ich sanieren. Das habe ich zum Beispiel bei Premiere genauso gemacht. Und in Argentinien findet das jetzt statt. Und ich finde das deswegen spannend, nicht nur materiell, weil die Aktien jetzt steigen, sondern auch intellektuell, denn dort ist eine so klare Gegenüberstellung von einem vorher sozialistischen und nachher marktwirtschaftlichen Modell, wie es jetzt noch nirgends auf der Welt gibt. Also das ist der spektakulärste und klarste Turnaround einer Volkswirtschaft, den die Welt je gesehen hat. Und deswegen finde ich es faszinierend.
Da kommt ja überwältigender Enthusiasmus hervor bei Ihnen. Wie muss man sich das konkret vorstellen? Haben Sie da auch persönliche Beziehungen gesucht oder Introductions gehabt? Sind Sie nach Argentinien gefahren oder wie haben Sie da Due Diligence gemacht?
Ja, ich war natürlich vor Ort über Ostern, ja, 3 Wochen. Habe da auch natürlich, also vom Taxifahrer bis zum Wirtschaftsanwalt und Steuerberater, habe ich natürlich viele Argentinier getroffen. Bin auch natürlich im Land herumgefahren. Aber da muss man sonst nicht so viel Due Diligence machen. Es reicht auch dann, das ein oder andere Buch von Ludwig von Mises oder von Hayek zu lesen, die Lehrmeister, die intellektuellen Lehrmeister von Javier Milei sind. Und als allererstes, wissen Sie, war meine Due Diligence: Ich habe 2 Stunden ein Podcast mit Lex Fridman angehört, wo Milei, das war schon länger her, jetzt fast vor einem Jahr, sein Vorhaben und auch seine intellektuelle Begründung. Ja, er ist ja ein sehr belesener, und er ist sicherlich der beste Ökonom als Regierungschef in der Welt, geschildert hat. Ja, und so wie ich bei Unternehmen zuerst die Menschen anschaue, die Unternehmen führen. Ich habe in viele Startups investiert. Und wenn ich investiere, dann schaue ich an: sind das die Gründer, ja? Haben die das soziale und intellektuelle Format, um aus einer 20-Mann-Firma eine 200-Mann-Firma zu machen oder Frau-Firma, ja? So, es ist wie bei einem Grundstück, ja? Da sage ich auch Lage, Lage, Lage. Und bei einem Startup sage ich Gründer, 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 ja? Ich muss also die Menschen, meine wichtigste Due Diligence ist die Einschätzung des Charakters und der Persönlichkeit der Unternehmer. Und dann als zweites komme ich zum Geschäftsmodell. Und bei Millet war alles klar. Als ich diese 2 Stunden Podcast gehört habe, habe ich gesagt, okay, auf diesen Typen kann man setzen, ja, und dann habe ich noch so 2, 3 seiner Regierungsmitglieder gescreent, meinen Lieblingsminister Federico Sturzenegger, der also Minister für Deregulierung und Transformation ist und vorher in Harvard gelehrt hat, also ein hochgebildeter Professor eigentlich, ja, und seinen Wirtschaftsminister Toto Caputo und so, dann habe ich, und wissen Sie was, und dann habe ich bemerkt, dass die alle in derselben Argumentation sprechen. Nicht so wie in Deutschland oder in Europa, wo du höchst unterschiedliche Interpretationen hörst von einer Situation. Nein, die haben das, was man Employer Branding nennen würde in der Wirtschaft, die haben eine Corporate Identity, die sie zeigen, mit derselben Argumentation, zwischen die passt kein Blatt Papier, könnte man sagen. Und also einmal diese personelle Konstellation und zweites Thema Geschäftsmodell. Also das mit dem Sozialismus hat ja nicht funktioniert, ja. Und das mit dem Kapitalismus funktioniert auf der ganzen Welt, wenn man ihn lässt. So, und insofern war das für mich eine klare Sache, das muss funktionieren.
Aber so eine ganz sichere Wette war es ja auch nicht, weil wenn die USA nicht eingesprungen wären mit den 20 Milliarden beziehungsweise unter Bankenbeteiligung 40 Milliarden, dann hätte der Peso ganz schnell entwerten können und schlimmstenfalls das Land in eine Pleite fallen können. Und Grund für die Zweifel waren ja auch Korruptionsskandale. Millet war in Kryptoskandal verwickelt, wo also Unwillen auch in der Bevölkerung aufkam. Und die Kritik hier in den USA lautete, dass Scott Bessent dieses Rettungspaket kurz vor dem Shutdown einfach noch fertig geschnürt hat, um seine Investorenfreunde rauszuhauen. Und jeder, der dort investiert hat, hat ja davon auch profitiert. Also so ganz ohne Stütze wäre es ja auch kein No-Brainer gewesen, oder?
Also Frau Navidi, die Misere vorher war schon so groß, die Millet geerbt hat, ja, dass sie 50 Bailouts nichts genützt hätten, ja, wenn es so mit den gleichen Leuten weitergegangen wäre. Und das, was Sie hier ansprechen von den Skandalen, ich habe das ja genau verfolgt, das ist zufällig eine Woche vor dem Wahlkampf hier vor den Provinzwahlen in Buenos Aires aufgekommen, nie bewiesen worden. Und dann die Linken haben es geschafft, Verunsicherung zu stiften. Das ist ja ihre Spezialität. Wenn man nichts leisten muss selber, dann ist es ja leichter, Verunsicherung zu schaffen. Und haben also diese Gerüchte vereint mit der linken Presse, haben sie das geschafft, Verunsicherung zu schüren. Und ich sage das, ich bin da wirklich ideologisch ziemlich frei. Ich bin Unternehmer und ich versuche das wirklich also objektiv zu betrachten. So, und dann wurde durch diese Verunsicherung der Peso in ebenso diese Welle der Verunsicherung hineingezogen, die Sie ansprechen, und es wurde groß spekuliert gegen den Peso. So, und dann hat Scott Bessent diese Swap-Linie hier eingerichtet und es wurde gesagt, oh, der schießt ja 20 Milliarden ein. Das stimmt ja überhaupt nicht. Swap Lines gibt es auf der ganzen Welt, nicht nur zwischen Argentinien und den USA. Übrigens, vorher hatte Argentinien eine für 18 Milliarden mit China. Da hat kein Mensch was gesagt, ja. Also, jawohl, es hat diese Unterstützung sicher gebraucht, aber sie hat ja auch gut gewirkt und für die USA ist es ein gutes Geschäft geworden. Sie werden sehen, für die amerikanische Regierung, die hat hier eine Menge Geld machen können oder sie wird es noch machen, weil sie den Dollar teurer verkauft hat, als sie ihn dann zurückkaufen wird. Ja? Also insofern, aus Sicht der Amerikaner, glaube ich, ist das ein tolles Geschäft.
Nur ein kleiner Zusatz noch als Info für die Zuhörer. Donald Trump hatte seine Unterstützung für Argentinien davon abhängig gemacht, dass Milei wiedergewählt wird. Ansonsten würde er die finanzielle Unterstützung abziehen. Das heißt, das hat dann auch nochmal positiv sozusagen auf oder hat die Wähler unter Druck gesetzt, Milei nochmal zu wählen, weil sie sonst Angst gehabt hätten, dass die Unterstützung weggezogen wird. Das vielleicht auch nochmal als Hinweis.
Das kann ich bestätigen, Frau Navidi. Ich habe natürlich das auch ein bisschen hier direkt hier gecheckt. Das war vielleicht ein kleiner, ich würde mal sagen, Tropfen, der da noch dazu kam. Aber die Stimmung, vor allem in der ärmeren Bevölkerung, in der arbeitenden Bevölkerung, war definitiv weg von den Peronisten und hin hier zur Politik von Milei, weil sie da eine Zukunftschance gesehen hatten gegenüber einem weiter so, dass ja offensichtlich hier die Armut in Argentinien herbeigewirtschaftet hat. Jawohl, also diese konnte, manche, wissen Sie, damals haben gesagt, oh, jetzt hat der Trump sich aber verplaudert, ja, das hätte er nicht machen sollen. Denn das wird ja, die Linken haben gesagt, das ist eine Einmischung in die argentinische Politik, ja. Aber das wurde nicht so breit zur Kenntnis genommen, wie in der Opposition, Elizabeth Warren und so weiter, die natürlich ein Haar in der Suppe finden müssen. Wissen Sie, Frau Navidi, man kann natürlich jede Maßnahme in vielerlei Hinsicht als mit einem Haar in der Suppe nochmal diskreditieren, okay, ja. Aber im Endeffekt, glaube ich, kann man nur sagen, es läuft für Argentinien jetzt viel besser als vor 3 Jahren. Ich habe das da auch gesehen, ja. Und da war ja die Verzweiflung pur. Ja, also was das sozialistische Modell da gemacht hat, war ja, es hat eine korrupte einen korrupten Klientelismus hervorgebracht, der Argentinien in einen Stillstand gebracht hat und in einen Rückschritt. Und was jetzt erfolgt, ist das so, wie wenn sie irgendwo aus der Gefangenschaft ausbrechen können und es kommt die Freiheit. Und da kann man auch manchmal etwas übertreiben in der Euphorie, okay, und manches von vorher, man kann nicht sagen, es war alles falsch, aber das Ergebnis war ein Desaster.
Wie nachhaltig ist denn das, was wir da momentan in Argentinien sehen?
Ja, das kann ich Ihnen ja schon sagen. Also ich habe gestern und heute argentinische Aktien gewaltig nachgekauft. Wenn wir fertig sind, mache ich es weiter. Und weil ich glaube, dass Argentinien in den nächsten 4 Jahren, also ich gehe mal davon aus, Milei wird nochmal antreten im November 2027, nochmal für 4 Jahre, da haben wir also 6 Jahre vor uns. Ja. Und in diesen 6 Jahren wird Argentinien, ich sage mal so, vorsichtig, ich glaube, eines der Top 5 Länder der Welt sein mit dem höchsten volkswirtschaftlichen Wachstum. Das BIP in Argentinien wird in den nächsten 5 Jahren, mark my words, Frau Navides ist jetzt skeptisch, ich weiß, werden Sie sehen, dass das argentinische BIP wird, ich sage mal, pro Jahr 4, 5, 6% wachsen und ich glaube, es wird die am stärksten wachsende Volkswirtschaft sein. Und ich glaube, dass wir in den nächsten 2 Jahren viele Investoren sehen werden, die nach Argentinien kommen, weil jetzt diese Zweifel, ja, diese politische Unsicherheit ja vorbei ist.
Also ich kann schon glauben, dass das Wachstum stark zunehmen wird. Die Frage ist nur, zu welchem Preis. Das sind ja zum Teil sehr, sehr harte Maßnahmen für die Bevölkerung auch. Und dann ist wieder die Frage, wie politisch nachhaltig ist das, bevor das kippt. Aber wenn Sie das so gut finden, es war ja auch von Donald Trump angesagt, wir müssen Milei unterstützen, weil wir das gleiche Mindset haben, die gleichen Werte, die gleiche Wirtschaftspolitik. Und wir sehen ja zunehmend, dass Regierungsführer sich also mit der konservativen Wirtschaftsausrichtung versuchen, international zu Allianzen zu bilden. Da besteht ja die Chance, dass das in Europa auch Fuß greift. Also, dass mehr Populismus kommt, dass mehr rechte Regierungen gewählt werden, dass die sich aus diesen wahrgenommenen Fesseln der Bürokratie befreien. Das, was ja auch ein Risiko für den Zusammenhalt für Europa wären. Sehen Sie da eine, aus meiner Sicht, Ansteckungsgefahr, aus Ihrer Sicht vielleicht eine Ansteckungschance?
Ja, ich sehe auf eine Ansteckungschance. Frau Navidi, und und zwar im positiven Sinne. Denn was Sie als Rechtspopulismus bezeichnen, ja, das kann man auf der anderen Seite ja auch als Linkspopulismus sehen, also nicht das dasselbe, sondern der Begriff Populismus, der wird ja eher für Rechtspopulismus verwendet und weniger als Linkspopulismus. Dabei ist die Staatseinwirkung und ein überbordender Sozialstaat ja eher populistisch als eben unpopuläre Maßnahmen, wie Sie ja eben bei Millet gesagt haben, der einfach mal das Staatsbudget um 30% gekürzt hat. Aber Millet, um das nachzusagen, hat ja dafür gesorgt, dass die Armutsquote dramatisch gesunken ist, dass 12 Millionen Leute aus der Armut herausgekommen sind, dass neue Jobs entstehen. Er hat Jobs abgebaut im öffentlichen Dienst. Okay, das würde ich auch machen. Ja? Das brauchen wir in Deutschland auch. Wir brauchen nicht 50.000 Beamte mehr, sondern wir brauchen 200.000 Beamte weniger. Und insofern dieses Denken, dass der Staat eine kleinere Rolle in der Gesellschaft und in der Wirtschaft einnehmen soll, das soll uns hoffentlich anstecken. Und das ist aber in Europa eben noch nicht so in dieser Radikalität noch nicht so gegeben. Giorgia Meloni macht ja einen stabilen Job in Italien, aber auch da ist der Staat nicht kleiner geworden. Es gibt kein Beispiel in Europa, wo der Staat in den letzten 5 Jahren kleiner geworden wäre. Ja? Die Staatsquoten steigen ja überall. Aber ich hoffe, dass dieses Gedankengut, dieses eher liberale Gedankengut von Millet, dass der Staat kleiner werden muss, damit er stärker wird, ja, und damit die Privatwirtschaft wieder florieren kann, dass dieses Gedankengut Europa ansteckt.
Aber warum sollten sich Beamte denn selber abschaffen?
Ja, das sage ich auch, da haben Sie recht. Also da gibt es ja das Sprichwort, frag nicht die Frösche, wenn du den Sumpf hier trocken legen willst. Deswegen ist dieses Thema, Herr Reitz, hier mit der Kettensäge. Ja, also da sagen doch alle in Europa, oh, der Mann mit der Kettensäge. Ja, dabei ist diese Kettensäge nur ein wirksames Symbol der Entschlossenheit. Denn in Wirklichkeit wird in Argentinien nicht mit der Kettensäge dereguliert, sondern durch gebildete Juristen, gebildete Leute, die ein Gesetz nach dem anderen filetieren, analysieren und dann abschaffen oder liberalisieren. Ja? Und diese Entschlossenheit der Deregulierung, die bräuchten wir in Europa dringend auch. Ja? Und das geht definitiv nicht auf Beamtenebene, sondern nur top-down. Ja? So wie es ja Friedrich Merz und Carsten Wildberger bei uns zumindest mal versuchen wollen, also top-down von den Ministerien zu sagen, welche Gesetze, welche Behörden kann man abschaffen. Ja? Das geht nur top-down, ansonsten nicht. Beamte haben, sonst wären sie ja keine Beamten geworden, Beamte haben eine Strategie der Risikovermeidung. Und wenn du was abschaffst und einen neuen Weg gehen willst, dann musst du risikobereit und gar risikofreudig sein.
Die einzige Partei, die ja wahrscheinlich den ganzen Laden auf rechts drehen würde, also umdrehen würde, wäre die AfD. Sehen Sie darin eine Chance oder würden Sie sagen, nee, Ihr Wirtschaftsprogramm würde ich eher skeptisch sehen?
Nee, das Wirtschaftsprogramm der AfD ist ziemlich schmalspurig, aber eben auch, sie bezeichnen es ja als libertär, aber Frau Navidi, das sind so viele Leute bei der AfD, denen traue ich das nicht zu, ja, mit der AfD auf rechts, die Deutschland auf rechts zu drehen, das fände ich sehr bedenklich, lieber hätte ich das mehr liberaler Mut bei der CDU und vielleicht bei einer FDP, die mal neu entstehen könnte. Ich bin ja FDP-Unterstützer über viele Jahre gewesen. Ja. Also ich sage mal so, in einem zivilisierten intellektuellen Rahmen, ja, hier stattfindet. Man könnte höchstens argumentieren, kann man mit der AfD punktuell zusammenarbeiten. Ja? Ist diese Brandmauer, das kennen Sie ja wahrscheinlich, Frau Navidi, auch aus der deutschen Diskussion, ja? Ist diese Brandmauer schlau, Ja, muss man die AfD so dämonisieren oder kann man sie vielleicht ein bisschen entzaubern, indem man sagt, okay, ihr habt da 5 Vorschläge für Wirtschaftspolitik, das finden wir gut, ja, darüber sprechen wir, so wie wir es in der Wirtschaft machen würden. Ja, wenn Sie meine Gegnerin wären, Frau Lawine, dann würde ich sagen, okay, jetzt haben wir nun mal die Situation so, wie sie ist, wir müssen da einen Deal machen, ja. Und dann würde ich Ihnen sagen, also Ihre Ansicht hier in Sachen Außenpolitik, die geht leider gar nicht. Ja? Also so wie Sie Putin sehen und beurteilen, das kann ich nicht. Ja? Also bitte haben Sie Verständnis, da können wir nicht zusammenarbeiten. Aber vielleicht, wenn Sie sagen, bei der Deregulierung könnten wir zusammenarbeiten, dass wir wissen ja beide, dass wir zu viele Behörden haben, zu viele Ministerien, zu viel administrativen Aufwand und wir wissen auch, dass wir von den, ich sage mal, 10.000 Gesetzen, wie die haben, ruhig die Hälfte wegmachen können und keiner würde was bemerken wahrscheinlich, ja. Da könnten wir punktuell zusammenarbeiten. Jetzt gibt es das Gegenargument, mit der AfD kann man auch überhaupt nicht zusammenarbeiten, weil die dann faschistoide Elemente haben und nationalsozialistische Elemente drin haben. Okay, dann würde ich sagen, Freunde, wir müssen von denen ja das alles nicht übernehmen. Ich glaube aber, wenn man mal merkt, wenn die mal in der Realität regieren müssen, ja, dann werden sie sich zu einem erheblichen Teil, glaube ich, entzaubern. Oder sie können beweisen, dass sie es besser können, was ja auch okay wäre. Ja. Aber solange die so im Nebel oppositionell postulieren können, was sie wollen, und dann nicht mit realer Regierungspolitik dafür gerade stehen müssen, ja, solange haben die ein ungebremstes Feld der ideologischen Vernebelung vor sich. Und das ist, wenn du nicht liefern musst, ist das ja relativ einfach.
Apropos Stadtbilddebatte, die ja nicht abebben will, die ich auch hier in Amerika mitbekomme. Ein Hemmschuh für Unternehmer in Deutschland, Europa ist ja auch die Überalterung. Es gibt nicht genug Arbeitskräfte. Aber Migration ist für die Wahlbevölkerung ein sehr sensibles Thema. Wie würden Sie sagen, sollte die Politik das am besten handhaben?
Also ich muss Ihnen sagen, Migration ist in Deutschland jetzt negativ besetzt wegen der illegalen Migration, aber es gibt ja eine große legale Migration, dazu gehöre ich auch, io sono col passaporto italiano, ja, in Deutschland, ja. Und seit 30 Jahren gibt es hier Italiener, Türken, Afrikaner, also aus allen Herren Ländern. Deutschland ist, glaube ich, für viele ein gutes Einwanderungsland, bis dann eben diese unkontrollierte, und zwar, und ich spreche unkontrolliert, klingt so ein bisschen euphemistisch, ich rede von der illegalen Migration, ich rede von der Schlepper- und Schleusermafia, ja, die hier Leute herbringen, die in ihrer Verzweiflung alles bezahlen und dann hierher kommen und dann glauben, dass hier nun sie im Paradies gelandet sind und dass sie nichts mehr arbeiten müssen, weil sie dann vom Bürgergeld hier leben und das viel höher ist als das, was sie zu Hause verdienen. Ja? Also wir müssen unterscheiden zwischen einer qualifizierten und legalen Einwanderung und da müssen wir total offen sein. Ich finde, wir sind da viel zu bürokratisch. Wenn ein talentierter Inder oder Afrikaner oder Amerikaner oder Asiate kommen will, dann muss man den Weg ebnen. Der kann sich sie aussuchen. Der im Zweifel geht er nach London, hat seine Muttersprache in Englisch oder so. Aber wir müssen es ihnen leicht machen, wir müssen es unbürokratisch machen, wir müssen sie vielleicht mal für eine Weile steuerlich auch hier incentivieren. Denn wissen Sie, viele kommen dann daher und stellen fest, hoppla, die Hälfte von dem, was ich verdiene, wird mir ja mal abgezogen. Ja? Das ist ja in den USA nicht so, in London vielleicht auch nicht ganz so, aber jedenfalls müssen wir absolut migrationsfreundlich sein. Eine Willkommenskultur für all die talentierten, die leistungsfreudigen Migranten oder Einwanderer, sage ich lieber, Migrant klingt schon so irgendwie deklassifiziert. Also wir brauchen Leute, die zu uns kommen, die hier arbeiten, die ihre Talente einbringen, die uns bereichern. Ich komme aus Südtirol, da leben Italiener. Ich bin zweisprachig aufgewachsen, Italienisch und Deutsch. Ja? Und noch der Südtiroler Dialekt dazu. Ja? Und ich merke, dass dieses multikulturelle Zusammenleben den Geist öffnet, die Toleranz öffnet, ja, das Leben abwechslungsreicher, reichhaltiger macht. Wunderbar. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite haben wir einfach diese bedenkliche illegale Einwanderung aus Kulturen, die rückständig sind, diese islamischen Kulturen, die die Frauen, das kann ich, brauche Ihnen Frau Navide nicht sagen, die Frauen einfach als Menschen zweiter Klasse behandeln. Deswegen verstehe ich auch ehrlich nicht, wieso so viele linke, aufgeklärte Frauen für eine Multikulturalität sind, in der die Frauen bedroht werden. Ja? Und das Stadtbild, das muss ich leider sagen, wissen Sie, ich habe ja 10 Jahre lang in Berlin gelebt, 12 Jahre lang in Berlin Mitte, ja, gelebt. Und wenn ich da 2 Kilometer weiterfahre und dann hier nach Neukölln komme, da denke ich mir, habe die Ehre, da bin ich jetzt in Deutschland. Also da als Mann fühle ich mich da nicht schon wohl. Was würden Sie als Frau sich da denken, wenn lauter junge Kerle im Alter von 80 bis 25 solche Muskeln, ja, und die dann nichts arbeiten und eine Aggressivität in ihrer Körperausstrahlung so und so haben, das sind diese, das muss man einfach mal sagen, diese arabischen Kulturen, viele junge Männer, die da einfach aggressiv sind, die eher die Kraft des Stärkeren nutzen und ich bin jetzt nur nicht der alleraufgeregteste Feminist, aber die mir zuwider sind, weil sie Frauen einfach schlechter behandeln als Männer. Und das sieht man, sonst müssen sich die Frauen ja nicht vermummen. Und dieses Stadtbild, meint der Merz, ich finde, er hat das zu wenig klar ausgesprochen. Deswegen kann man es natürlich auch bewusst missverstehen. Aber was er meint, glaube ich, ist ja jedem klar. Der meint doch nicht den fleißigen Türken oder den italienischen Restaurantinhaber damit, sondern er meint die vielen arabischen, die irakischen, die Syrer, die Afghanen, die Afrikaner, die hier nichts arbeiten, die auch keine Lust haben, sich zu integrieren, die auch kein Deutsch sprechen oder nur wenig und die sich mit Drogenhandel und anderen kriminellen Akten hier eben das Leben so machen in einer Parallelgesellschaft. Und ich sage da, also von mir aus kann jeder kommen, jede und jeder, aber sie müssen sich erstens an die Regeln unserer Gesellschaft halten. Ja, sie müssen dann auch bitte schön nicht nur in unser Sozialsystem einwandern, sondern sie müssen bald arbeiten. Ja? Wenn die 1-2 Jahre nicht arbeiten, dann können sie keine Privilegien im Sozialsystem mehr haben. Das muss zeitlich begrenzt sein. Die können nicht 5 Jahre lang da rumhängen und sagen, ich werde vom deutschen Steuerzahler ernährt. Ich bin einer dieser Steuerzahler. Ich sage den Leuten, wenn da einer mit 20 Jahren ist und auch Afghanistan kommt, dann hat er verdammt nochmal die Pflicht, Deutsch zu lernen und sich hier einen Job zu suchen. Ja? So. Und deswegen ist Integration auch eine Bringschuld. Und wir müssen nicht immer sagen, oh, wir tun für die zu wenig, es gibt zu wenig Deutschkurse. Ich sage mal, verflixt nochmal, wenn ich nach Amerika gehe, dann muss ich doch auch Englisch lernen. Und da kriege ich vom amerikanischen Staat ja auch nicht angeboten, hier einen Englischkurs. Das muss ich selber machen. Ja, und ich bin als Rucksacktourist, als Student durch die ganze Welt gefahren und habe halt auch selber hier von Serbo-Kroatisch bis halb Indisch oder ein bisschen Chinesisch, weil es einen auch Spaß machen muss, in dem Land, wo man gedenkt, länger zu leben, die Sprache zu lernen, sich in die Gesellschaft zu integrieren und die Kinder, bitteschön, das ist die Elternverantwortung da, so erzieht, dass sie die Sprache des Landes und die Gesetze des Landes und die Denkordnung eines Landes kapieren und dann auch anwenden.
Investieren Sie denn überhaupt noch in Deutschland oder sagen Sie, ist gar nicht mehr so interessant für mich?
Doch, ja, ja. Ich bin in Moment, was habe ich jetzt? Ich glaube, in 5 Startups bin ich investiert. Ein großes, das Sie wahrscheinlich kennen, Koro, ja, Snack-Anbieter, der jetzt da schon so, wahrscheinlich glaube ich schon, entweder der führende oder einer der führenden Anbieter von Snacks ist Frau Navide. Das sind also alle Arten von Nüssen, Proteinriegeln, Pistazienmus, Dattelhaselnusscreme als Alternative zu Nutella, ja. Und bis hin zu Kokoswasser, ja, und Kalorien und wie heißen die, also Nudeln, die null Kalorien haben und ähnliches. Also ein Anbieter von Snacks aller Art, Trockenfrüchte, Nüsse aller Art und so weiter, 800 Produkte, habe ich investiert 2016 in Berlin. Da haben die 1 Million Umsatz gemacht und 200.000 Minus und 2016, ja. Und heute, 9 Jahre später, sind wir 350 ja, Mitarbeiter und Umsatz Richtung 300 Millionen und profitabel. Und also wirklich eine tolle Erfolgsgeschichte. Naja, selbstverständlich investiere ich in Deutschland auch in diverse DAX-Unternehmen, die allerdings das meiste Geschäft nicht in Deutschland machen, leider, sondern im Ausland und die zum Teil auch mehr ausländischen Aktionären gehören als inländischen Aktionären. Aber nee, selbstverständlich. Also es gibt auch natürlich tolle Unternehmen in Deutschland. Wir dürfen auch nicht den Fehler machen, das jetzt alles runterzureden. Ja? Aber wir dürfen schon erwarten, dass wir mehr marktwirtschaftliche Freiheiten haben, dass wir weniger Regulierung haben, einen kleineren Staat haben. Und das muss man auch laut sagen. Und dann darf man nicht gleich in die Ecke gestellt werden. Das sind die ewigen Nörgler und Besserwisser und so weiter. Ich meine es ja gut. Ich möchte, dass gleichgesinnte Investoren in Deutschland einfach gute Rahmenbedingungen suchen. Ja. Ich habe dem Berliner Bürgermeister mal gesagt, wissen Sie, ich weiß, auf der ganzen Welt gibt es Milliarden, die gerne in Berliner Immobilien investieren würden. Ich hätte eine Konferenz in dem Berliner Kongress hier ausgemacht und Investoren aus aller Welt eingeladen und gesagt, so, jawohl, hier Berlin ist eine offene Stadt, Willkommenskultur für Investoren, es gibt eine Taskforce, die weist schnell Flächen aus, Baugenehmigungen werden erteilt, unkompliziert und so weiter. Dann fließen in Deutschland Milliarden. Viele Leute, Investoren, wollen nach Deutschland kommen, weil Deutschland immer noch einen guten Ruf hat, Rechtsstaatlichkeit hat, gut ausgebildete Leute hat und dann hoffentlich eine Rahmenbedingungen, die Investoren und auch, ich sage mal bewusst, Kapitalisten willkommen heißen. Du darfst ja nicht sagen, ich möchte gerne Kapital anziehen, aber ich beschimpfe den Kapitalisten. Ja, das geht nicht.
Sie sind ja auch in der Energiebranche tätig. Was machen Sie da und wie sollte sich Deutschland mit welcher Strategie am besten energieunabhängig machen?
Oh, Frau Navidi, ich bin nicht mehr in der Energiebranche tätig. Ja, ich habe eine Firma, nach meinem Fernsehgeschäft habe ich eine Firma gegründet, Kofel Energies. Ja? Und die hat investiert, ich habe da ein halbes Dutzend Ingenieurfirmen gekauft, die energetische Sanierung von großen Gebäuden gemacht haben. Ja? Ich wollte auf Energieeffizienz in Gebäuden setzen, weil ja mir, das ist ja jedem klar, mit diesen veralteten Heizungsanlagen und Lüftungsanlagen wird ja eine riesige Energieverschwendung gemacht. Ja? Und ich wollte auch noch eine Art Energieeffizienz zum Abonnieren für die Endkonsumenten machen. Ich habe ja PTV gemacht, also Fernsehen zum Abonnieren und ähnlich wollte ich Energieberatung zum Abonnieren anbieten. Aber wissen Sie was? Das hat die Deutschen damals nicht interessiert.
Sie waren zu früh, ja.
Ja, ich war zu früh dran und das war auch frustrierend, ja. Ich habe dann diesen Kofel Energies Club, den habe ich dann zumachen müssen, habe dann die Erfahrung gemacht, dass Einsteigen schon viel Mut erfordert, aber wissen Sie was, Aussteigen braucht noch mehr Mut, ja. So, weil du ja Gesicht verlierst und Geld verlierst und eine Idee zu Grabe tragen musst. Ja, also das war, aber ich habe natürlich eine Affinität zur Energie. Ich bin zum Beispiel jetzt in argentinische Energiefirmen total investiert, ja. Denn ich glaube, das wird in den nächsten Jahren hier explodieren, ja. Also, aber ich war immer ein Anhänger von Energieeffizienz, ja. Und du musst ja erstmal Energie einsparen, ja, bevor du darüber nachdenkst, was du mit der Restenergie machst, die du produzieren musst. Und das Zweite ist, wenn Sie fragen, was muss getan werden, es muss marktwirtschaftlicher passieren. Wir sind mit so vielen Subventionen und Regelungen in eine sozialistische Planwirtschaft hineingerutscht, in eine ideologisierte Planwirtschaft, in eine linksgrün ideologisierte Planwirtschaft, leider, die wie jede Planwirtschaft eben kontraproduktiv ist und die falsche Ergebnisse produziert hat, sodass wir heute hohe Energiepreise haben in Deutschland, die zu den höchsten der Welt gehören, einerseits. Und auf der anderen Seite haben wir immer noch Kohlekraftwerke und einen Strommix, ja, wo zwar die Erneuerbaren jetzt mehr als die Hälfte, Gott sei Dank, aufmacht. Ich bin ja für erneuerbare Energien, aber mit marktwirtschaftlichen Incentives. Und wenn man aber die Primärenergie in Deutschland sich anschaut, dann sind die Erneuerbaren natürlich in einer großen Minderheit und die Kohle noch immer große Mehrheit. Das heißt, wir haben viele Ziele nicht erreicht. Und deswegen finde ich, wir haben eine der talentiertesten Persönlichkeiten in der neuen Regierung, ist die Katharina Reiche. Die versteht wirklich was von Energiepolitik. Das ist eine tolle, starke, intelligente Frau. Und auf die setze ich hier große Hoffnungen, dass Deutschland auf diesem Pfad, auf einem marktwirtschaftlichen Pfad der Energiemodernisierung zurückfindet.
Das ist doch ein optimistischer Schlusssatz. Georg Kofler, vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Kofler, für dieses erfrischende Gespräch.
Alles Gute. Alles
ciao. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Biz & Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
Sie hörten Biz & Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
Ulrich Reitz in Köln.